Hallo und herzlich willkommen zu Ist das noch gesund? Der Podcast der Techniker. Heute wieder mit einer kurzen Freitagsfolge, in der wir eure Fragen beantworten. Ich bin Dr. Jael Adler, Ärztin mit eigener Praxis in Berlin und am anderen Ende der Leitung sitzt heute Dr. Nils Hallamar vom Nationalen Zentrum für Tumorerkrankungen, kurz NCT. Wir hatten vor ein paar Wochen ein langes Gespräch über das Thema, über das große Thema Krebs. Woher kommt er? Was wissen wir darüber? Welche Fortschritte gibt es bei der Therapie? Und jetzt haben uns ganz viele eurer Fragen erreicht und ich freue mich sehr, dass er sich nochmal Zeit genommen hat, die jetzt alle zu beantworten. Wenn ihr die Langfolge noch nicht gehört habt, kein Problem, das könnt ihr später nachholen. Und wenn ihr auch mal Fragen loswerden wollt, die wir hier beantworten sollen, dann schreibt mir oder schickt eine Sprachnachricht an podcast@tk.de. Hallo, Herr Dr. Hallamar, danke, dass Sie heute wieder dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir legen direkt los. Und die erste Frage, die steigt schon gleich ein ins Gender-Thema quasi. Mhm. Mir fällt immer wieder auf, dass es ganz viele Bücher von Frauen über ihren Kampf gegen Brustkrebs gibt. Und da gibt es auch Fernsehdokumentationen, aber man hört nichts von Männern, die über ihren Hodenkrebs oder Prostatakrebs reden. Gehen Frauen eigentlich offener und aktiver mit Krebserkrankungen um als Männer? Und da muss man ja auch gleich hinterher schieben. Und wahrscheinlich gehen sie ja auch mehr zur Vorsorge, die Frauen?
Ja, die Statistik zeigt zumindest, was die Vorsorge angeht, dass tatsächlich da die Frauen die Nase vorn haben. Das ändert sich langsam, hat man das Gefühl, über die Zeit weg. Und man hat das Gefühl, dass generell das Thema Erkrankung, Krankheit, auch Umgang mit dieser Situation, das Zeigen von Schwäche etwas ist, was eher Frauen leichter fällt, da auch Hilfe zu holen und für sich eben dann auch andere Ressourcen zu erschließen. Aber auch da kann man wieder beobachten, dass über die letzten 10 Jahre hinweg dort sich auch die Situation verschiebt. Das heißt im Klartext, dass wir auch erleben, dass eben Männer da auch besser vorwärts kommen, klarer ihre Bedürfnisse formulieren und im Umgang mit Erkrankungen auch einfach offener und kommunikativer sind. Das ist sicherlich etwas, was auch mit dem Rollenverständnis, mit dem Umgang, mit dem Erleben, wie gehen Männer überhaupt insgesamt mit Erkrankungen um, einfach sich auch über die Zeit jetzt wandelt an der Stelle. Aber die Statistik zeigt nach wie vor eben dadurch, dass da Frauen aktiver, proaktiver mit umgehen, die Vorsorge aktiver aufsuchen und dementsprechend einfach auch die Erkrankung häufig andere Verläufe nimmt. Insofern erklärt das so ein bisschen zumindest auch, warum eben Frauen und Frauengeschichten im Umfeld von Tumorerkrankungen viel häufiger auch in den Medien zu finden sind, als das eben bei Tumorerkrankungen, die sich bei Männern finden.
Und schon die nächste Frage. Mein Vater ist über 70, er hatte letztes Jahr eine Darmkrebsoperation, alles ist gut gelaufen. Er bekommt jetzt eine leichte Chemotherapie, die hat er zuerst gut vertragen und inzwischen fühlt er sich sehr geschwächt und hat ständig Hautjucken. Er überlegt sich nun, ob er die Chemo vielleicht wieder absetzt. Sein Arzt meinte ohnehin, es würde auch ganz ohne gehen, weil in dem Alter die Tumoren nur noch langsam wachsen. Stimmt das?
Also es ist in der Tat so, dass es in Untersuchungen den Zusammenhang gibt, dass tendenziell bei jüngeren Patienten der Verlauf ungünstiger ist. Ob das jetzt wirklich mit dem aggressiveren Tumor und dem schnelleren Tumorwachstum zusammenhängt, ist da nicht geklärt worden. Es sind aber sicherlich Beobachtungen in ähnlicher Richtung, die das eher unterstreichen. Es gibt bei gerade älteren Patienten immer wieder günstigere Verläufe, wo der Tumor wenig Wachstumstendenz von sich schon zeigt und man letzten Endes deswegen auch immer sich die Frage stellen muss als Behandler und auch als Patient oder Patientin, wie weit eine Chemotherapie jetzt wirklich einen Vorteil bringen kann. Das ist keine einfache und leichte Situation. Ich würde sagen, man kann als grobe Richtschnur nehmen, wie die Gesamtverfassung ist, wie gut die Therapie vertragen wird, was sind die tatsächlichen Nebenwirkungen und was ist der zu erwartende Nutzen an dieser Stelle. Und gerade das Thema Hauterscheinung ist eines, was bei vielen Chemotherapien über einen längeren Zeitraum der Therapie dann auftauchen kann, ist dann eben auch die Frage, wie belastend ist das, wie schwierig ist das Und wie viel Therapie ist schon gegeben worden? Da ist ja das, wenn ich das richtig verstanden habe, die Chemotherapie als Sicherheitsmaßnahme gedacht. Das heißt, da geht es darum, dass nach einem definierten Zeitraum, meistens 6 Monate, die Therapie dann beendet wird und damit der Patient auch als geheilt entlassen werden kann in die Nachsorge. Das heißt, hier ist dann eh dann zu fragen, was sind da die Nebenwirkungen, wie belastend sind die für den Patienten und was ist der zu erwartende Gewinn? Das muss man im Einzelfall prüfen, aber es ist sicherlich vernünftig, diese Frage aufzuwerfen und das mit dem Behandler zu thematisieren. Was bringt das jetzt, wenn ich durchhalte? Was füge ich mir vielleicht auch an Schaden zu? Und was kann ich davon erwarten oder als Gewinn davon mitnehmen, wenn ich das mache? Und ist es vielleicht nicht besser, an der Stelle auch zu sagen, wir beenden diese Chemotherapie an der Stelle und leiten die Nachsorge ein? Und das ist etwas, was natürlich aber auch individuell für den einzelnen Patienten besprochen werden muss und eben Patienten auch sehr unterschiedlich sehen. Es gibt immer wieder Patienten, vor allem im höheren Alter, die einfach auch nicht gewillt sind, ein großes Maß an auch deutlich heftige Nebenwirkungen in Kauf zu nehmen für einen minimalen Zugewinn, der potenziell da im Raum steht. Und das kann man gut nachvollziehen, auch gerade wenn andere Organsysteme auch schon von Erkrankungen betroffen sind, ist das sicherlich auch dann ein sehr hoher Preis. Und den muss man sicherlich gemeinsam diskutieren und überlegen, ob der gerechtfertigt ist, den zu bezahlen an der Stelle oder auch nicht. Und da sind die individuellen Lebensvorstellungen der einzelnen Patienten und Patientinnen auch ein ganz wichtiger Aspekt, der da mit einfließen muss.
Die nächste Frage, die ist ganz schön schwierig und vielleicht auch was eher für Umweltmediziner, aber auch darüber haben Sie sich ja letztes Mal geäußert, über Umweltfaktoren, nämlich: Ich habe so viele verschiedene Meinungen darüber gehört, ob man von Handystrahlung Krebs bekommt. Ist da was dran? Gibt es da seriöse Daten, gerade jetzt angesichts des neuen kommenden 5G-Netzes?
Auch das eine Frage, die wir aber auch immer gestellt bekommen. Ich bin nicht der Umweltmediziner, das ist völlig richtig, aber natürlich ein Thema, was uns und die Patienten von uns natürlich auch sehr umtreibt. Dazu kann man sagen, dass die Datenlage, die es dazu gibt, also Untersuchungen, die versucht haben zu verstehen, was kann so ein Handy, was kann Handystrahlung verursachen, auch an Schäden im Gewebe, im Körper von Menschen, dass die letztlich relativ klar zeigen, dass man mit dem normalen Handynetz, was wir in Deutschland im Augenblick haben, dass wir dort keine Risikosituation haben, dass es keinen Hinweis darauf gibt, dass tatsächlich an dieser Stelle wirklich jemand sich einem erhöhten Risiko aussetzt, dass eben dann doch im Bereich, wo das Handy entweder getragen wird oder wo das letztendlich dann auch immer an den Kopf gehalten wird, dass es dort dann zum vermehrten Auftreten von Tumorerkrankungen kommt. Das ist wirklich etwas, was lange Zeit immer diskutiert worden ist und wo auch verschiedenste Untersuchungen gemacht worden sind, aber nach aktuellem Dafürhalten, nach den Daten, die im Augenblick vorliegen, muss man wirklich sagen, sieht das so aus, dass die Handynetze, wie wir sie verwenden, dass die letzten Endes da nicht mit einem erhöhten Risiko einhergehen. Frage war, was ist mit der 5G, mit dem Netzausbau, der da kommt? Bisher kenne ich keine Daten, die dort zeigen, dass dort ein erhöhtes Risiko wäre. Nach meinem letzten Wissensstand ist es so, dass das aber auch noch weiter läuft und da Untersuchungen dazu laufen. Insofern ist das sicherlich weiter noch abzuwarten. Nach dem, was man im Augenblick ableiten kann an Informationen, muss man aber auch sagen, dass auch das sicherlich nach jetzigem Kenntnisstand eher nicht damit assoziiert ist, dass man ein erhöhtes Risiko für Tumorerkrankungen da in diesem Zusammenhang irgendwie beschreiben kann.
Gut, hoffen wir, dass es so bleibt. Eine Hörerin will wissen: Fördert die Pille Brustkrebs?
Ein schwieriges Thema, weil tatsächlich es da in den Untersuchungen an Patientinnen Zusammenhänge und Konstellationen gibt, die vor allen Dingen in Verknüpfungen miteinander ganz erhebliche Effekte haben können. Was ich damit meine, ist beispielsweise, dass die Verbindung eben der Einnahme der Pille in einem Zusammenhang mit einer erhöhten Menge an Körperfett durchaus das Risiko deutlich verändern kann, was bei denen, die ein Normalgewicht haben, eben dann nicht der Fall sein kann. Und das Ganze ist auch noch altersabhängig, sodass wir da ein sehr komplexes Bild zusammenbekommen, was eben nicht pauschal einfach zu beantworten ist und man sagen kann, die Einnahme der Pille erhöht das Risiko für Brustkrebs. Man muss sagen, es gibt ein gewisses erhöhtes Risiko, sicherlich in dem Kontext dieser Hormonzufuhr über die Zeit weg, das ist so. Aber das kann man nicht pauschalisieren und sagen, das gilt für alle und immer und in jeder Situation, sondern es gibt auch den Zusammenhang, dass es durchaus auch vor anderen Tumorerkrankung schützen kann, je nach Alter und Konstellation auch wieder. Also auch hier keine pauschale Antwort.
Und auch ein viel diskutiertes Thema fragt eine nächste Hörerin, nämlich die Rolle von Zucker, ob Sie das mal einordnen können. Genau. Da gibt es ja auch die Ernährungsmediziner, die sind ganz streng, und da gibt es auch genussfreundlichere, die sind entspannter.
Okay, also das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil die wirklich quasi jeden Tag kommt und die ein ganz wichtiges Thema berührt. Es ist so, man muss sich vor Augen führen, der menschliche Körper bei jedem von uns ist so darauf ausgelegt, dass praktisch alle Dinge, die wir zu uns nehmen, dass die alle in Zucker umgewandelt werden. Das heißt, der Körper macht das, ob Sie jetzt eine Schokotorte essen oder den Stuhl, auf dem Sie sitzen, aufessen, der wird in Zucker umgewandelt letzten Endes und dann verstoffwechselt, mehr oder minder gut halt. Das ist beim Stuhl nicht so richtig. Aber das Thema dabei ist, dass ehrlicherweise es natürlich jetzt keine große Überraschung ist, dass Tumorzellen, die irgendwo existieren, dass die auch Zucker aufnehmen und dass diese Tumorzellen dementsprechend einfach natürlich auch das vermehrt tun, weil sie sich schneller teilen als die restlichen Zellen, ist auch keine Überraschung. Die Frage ist ja an der Stelle, ob man irgendeinen Vorteil schaffen kann, indem man dem Körper jetzt Zucker vorenthält, indem man jetzt zum Beispiel raffinierten Zucker, der jetzt eben in irgendwelchen Süßgetränken beispielsweise drin ist oder in Gummibärchen oder anderen Dingen, da an der Stelle, dass der letztlich irgendwie ja dann doch dem Tumor irgendeinen Vorteil bieten kann gegenüber den restlichen Zellen im Körper. Und die Schwierigkeit hier an der Stelle ist, dass wir einfach im Alltag in der klinischen Praxis sehen, dass Patienten, die das versuchen, den Zucker völlig zu meiden, dass die typischerweise einfach auch insgesamt dem Körper nicht die Energie zuführen, die der Körper braucht. Und sie müssen immer daran bedenken, dass der Körper, der eben nicht vom Tumor betroffen ist, dass der auch gegen den Tumor ja vorgeht. Also das Immunsystem beispielsweise, das braucht Benzin, um zu fahren. Das braucht Energie, um etwas machen zu können. Wenn ich in eine Situation rutsche, dass ich dem Körper diese Energie vorenthalte, dann schade ich dem Körper ganz aktiv und leiste damit dem Tumorvorschub. Im Klartext, ich erreiche nicht das, was ich möchte, dass ich den Tumor irgendwie aushungere, weil der Körper sorgt eh dafür, dass Zucker im Blut ist. Das macht er ganz natürlicherweise. Sondern im Gegenteil, ich schade noch dann und sorge dafür, dass nicht genügend Energie da ist, dass letzten Endes der Körper selbst den Tumor bekämpfen kann auch. Und wenn Sie dann noch in eine Situation kommen, wo der Patient oder die Patientin mit einer Chemotherapie behandelt wird, dann bedeutet das im Klartext, der Patient läuft Marathon und sorgt noch dafür, dass keine Energie da ist. Und das ist etwas, was letzten Endes dann ein Minusgeschäft ist und was dem Patienten massiv schadet. Und die Erfahrung über die Zeit weg zeigt da ganz klar, dass solche Maßnahmen wie jetzt eine zuckerfreie Diät letztlich am Ende des Tages nichts bewirken, keinen Vorteil bieten. Das ist relativ klar und deutlich. Wir sehen das immer, was auf der anderen Seite einen Vorteil bietet, ist, wenn jemand sich ausgewogen ernährt, wenn er dafür sorgt, dass der Körper die Energie bekommt, die er braucht, wenn das Hungergefühl, was da ist, wenn das befriedigt wird, also sprich, dann auch meinetwegen ein Stück Sahnetorte gegessen wird, dann ist das allemal besser am Ende des Tages, als eben das dem Körper vorzuenthalten und damit letzten Endes seine eigenen Ressourcen zu schädigen und damit letzten Endes überhaupt nur den gegenteiligen Effekt zu erreichen.
Wie sieht's aus mit Kuhmilch? Da wird immer wieder auch von Wissenschaftlern geschrieben, dass sie einen womöglich tumorfördernden Effekt haben kann, auch einen tumorschützenden. Ich glaube, bei Darmkrebs war das so. Aber ansonsten womöglich Wachstumsimpulse gegeben werden aufs Gewebe. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil Sie an der Stelle eine ganz sozusagen gemischte Situation haben. Diese Kuhmilch enthält Botenstoffe, die letzten Endes ja von der Idee her dazu gedacht sind, dass sie beschleunigtes Wachstum am Kälbchen ermöglichen sollen und ein passendes Wachstum durch eine hohe Energiedichte auch ermöglichen sollen. Das ist etwas, was sicherlich von der Theorie und von der Idee her natürlich im Kontext von Tumorerkrankungen kontraproduktiv wirkt. Man denkt, na, das möchte man vielleicht da eben gerade nicht haben an der Stelle. Die Schwierigkeit ist in meinen Augen, dass es zum einen keine guten Studien dazu gibt, die das wirklich gut untersuchen, was das angeht. Die sind auch schwer durchzuführen. Auch da würde ich wieder raten dazu, das mit einem gesunden Mittelmaß zu betrachten. Also sprich zu sagen, dass eine Trinkmenge wie ein Glas Milch am Tag in der Größenordnung völlig in Ordnung sind, dass letzten Endes man sich aber nicht exzessiv nur von Milch oder Milchprodukten ernähren sollte.
Und noch eine Frage zur Ernährung, aber das ist halt einfach echt so ein ganz großes Thema. Ich glaube, in jeder Facharztrichtung, aber in der Onkologie, in der Krebsmedizin ganz besonders. Ich habe auf YouTube ein Video aus dem ARD-Mittagsmagazin gesehen. Darin sagt eine Krebsforscherin von der Uniklinik Heidelberg, dass man gegen Krebs Brokkolisprossen essen soll. Bringt das was?
Also die Beobachtungen, die da beschrieben werden, sind die, dass in vielen Pflanzenstoffen beziehungsweise in vielen Gemüsen und anderen Obstsorten Pflanzenstoffe vorhanden sind, die ab einer gewissen Menge durchaus auch einen antitumoralen Effekt haben können. Also sprich, die hindern Zellen daran, dass sie sich schnell teilen können. Und das ist eine Beobachtung, die für manche, Gemüsesorten insbesondere gemacht worden ist, unter anderem auch für Brokkoli. Die Schwierigkeit, die sich da so ein bisschen stellt, ist, dass man da sehr große Mengen Brokkoli braucht, um dann größere Effekte zu erzeugen. Die große Frage, die aber im Raum steht, ist natürlich, was ist, wenn jemand regelmäßig über einen langen Zeitraum hinweg eben Dinge wie Brokkoli beispielsweise zu sich nimmt. Was sind dann die Effekte? Hat das dann einen protektiven Effekt? Das ist nicht klar an der Stelle. Aber natürlich, letzten Endes lässt sich zusammenfassen, dass sicherlich die Aufnahme von Gemüse und Pflanzenprodukten etwas ist oder etwas sein kann, was generell eher förderlich ist und eher schützt vor Tumorerkrankungen, was auch die ganzen systematischen Untersuchungen zu der Nahrungszusammensetzung eigentlich ja auch so gezeigt haben. Manchmal mehr, manchmal weniger deutlich. Aber unterm Strich lässt sich sagen, dass sicherlich eine ausgewogene Ernährung, die sehr reich an Gemüse und Obst ist, sicherlich da einen Vorteil bietet. Dass man jetzt sagen könnte, dass jetzt Brokkoli das einzige Gemüse sei, das da eben von Interesse ist, ist es sicherlich nicht so. Es gibt beispielsweise auch Daten bei manchen Gewürzstoffen, beziehungsweise vor allen Dingen dem Kurkumin, das ja in dem Curry diese Gelbfärbung macht, was eben auch Effekte haben kann, die auch ganz gut untersucht sind, was das angeht. Auch da gilt, das ist keine Wunderwaffe und nichts, was man jetzt als Schutzmaßnahme oder als antitumorale Therapie einsetzen kann, alleine schon gar nicht. Aber das in der Zusammenschau und vielleicht über eine längere Zeit der Einnahme durchaus Vorteile bieten können, das ist durchaus denkbar, aber letzten Endes nicht klar bewiesen, was das angeht.
Und jetzt kommt die letzte Frage. Cannabis kann doch in Deutschland jetzt auch vom Arzt verschrieben werden. Hilft das gegen Krebs?
Was häufig verwechselt wird, ist der Einsatz von den Cannabinoiden bei Patienten, die aufgrund von Tumorerkrankungen eben auch Probleme haben mit dem Appetit und der Nahrungsaufnahme und einer antitumoralen Wirksamkeit. Das Thema, dass Cannabis oder Cannabinoide gegen den Tumor direkt wirksam sind, wird im Augenblick in Studien noch untersucht. Bisher hat man das Gefühl, dass das bestenfalls minimalst nur ist oder gar nicht, ehrlicherweise bei manchen Tumorerkrankungen, dass die einen Effekt haben, sodass man ganz klar zum Stand heute sagen muss, das sind Medikamente bzw. die Zubereitung der Cannabinoide wird im Prinzip nur vernünftig im Augenblick eingesetzt im Rahmen von einer Behandlung von Appetitlosigkeit und mangelnder Nahrungsaufnahme. Im Sinne einer antitumoralen Therapie sind diese Substanzen nicht irgendwie sinnhaft einsetzbar, was, wie gesagt, den Kenntnisstand heute ansetzt, jenseits von Studien. Im Rahmen von Studien ist das ein anderes Bild, das muss man sich dann anschauen und für den einzelnen Patienten dann abwägen. Aber das ist jetzt für, allgemein betrachtete Patienten keine Empfehlung.
Herr Dr. Nils Hallammer, das war wieder genauso lehrreich und spannend wie beim letzten Mal. Vielen Dank, dass Sie nochmal die Zeit sich genommen haben.
Okay, vielen Dank nochmal für die Einladung.
Und wenn ihr Fragen habt zu einer Folge, ihr Feedback loswerden wollt oder Themenwünsche habt, schreibt mir oder schickt mir eine Voicemail an podcast@tk.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Ist das noch gesund? Der Gesundheitspodcast der Techniker. Alle 2 Wochen bekommt ihr hier auf dem Podcast-Kanal eine neue Folge zu hören. Für die Neugierigen in Langform, für die Eiligen als kurze Wissensinfusion. Welche Themen wir als nächstes behandeln, erfahrt ihr im Newsletter der Techniker. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.